schönen guten Morgen an diesem Sonntag. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Sie zuhören und schön, dass mein Gast da ist. Bischof Christian Stäblein, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, lieber Herr Wittke. Und wenn Sie nichts dagegen haben, legen wir ohne Umschweife los.
Sehr gerne.
Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig, der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Ein Thema, Herr Bischof, hat Berlin, hat Deutschland, hat die ganze Welt fest im Griff, der Krieg in der Ukraine. 1,5 Wochen ist der Angriff der russischen Truppen jetzt her. Ein Ende ist nicht in Sicht. Gibt es schon etwas, das sich in Ihrer Wahrnehmung verändert hat im Vergleich zur vergangenen Woche, zum vergangenen Sonntag? Also bei mir haben vergangene Woche noch mehr der Schock und das Entsetzen überwogen. Jetzt ist es mehr Wut oder die Wut ist noch stärker dazugekommen. Wie ist es bei Ihnen?
Also für mich ist der erste Schock in ein anhaltendes Entsetzen übergegangen. Dass so ein Angriffskrieg in Europa möglich ist, das Bombardieren und Einkesseln von Großstädten, Kiew, Kharkiv, Cherson, Mariupol, das Entsetzen ist jeden Morgen immer wieder da. Wut, weiß ich nicht, kommen ja immer noch ganz furchtbare Dinge dazu. Wenn ich an letzten Freitag denke, Brand eines Atomkraftwerkes. Also der Schrecken ist irgendwie nicht zu fassen. Das ist ein riesiges Ohnmachtsgefühl. Und das verstehe ich. Ohnmacht macht immer auch ein Stück wütend. Aber Wut ist ja kein guter Ratgeber. Mhm. Und es gilt in aller Unvernunft, die Vernunft zu aktivieren. Was können Schritte zum Frieden sein? Und dann ist noch eine Sache dazu gekommen in dieser Woche. Eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft für die Menschen dort. Eine Welle an Mitgefühl und auch an Bereitschaft zu teilen. Für die jetzt hierher kommen, wirklich da zu sein. Das finde ich in allem Schrecken dann auch ermutigend.
Ich wünsche mir manchmal so richtig bewusst kindlich und fast als Fluchtgedanke, da müssten jetzt die Avengers durchgreifen. Also die Superhelden, Iron Man, Thor, Captain America, Captain Marvel, die könnten das bestimmt richten. Das sind doch die Guten.
Ja, die Leinwandgötter. Kann ich nachvollziehen. Und gehört ja auch zum Glauben, sich Gott so zu wünschen. Mächtig und stark und Gerechtigkeit schaffend und zwar sofort. Es ist ja so, dass wir jetzt auch in diesen 10 Tagen sehr viel beten. Es gibt allerorten Friedensgebete in den Kirchen. Ich glaube, das Gebet ist ein guter Ort, sich in der Ohnmacht neu finden und dann auch von Gott Kraft geben zu lassen. Das Gebet als der Ort, wo ich hören kann, du bist nicht allein, du kannst nach Gerechtigkeit suchen und dabei nicht aufhören. Gott sucht den Frieden und wir jagen ihm nach.
Sie haben das Engagement der Menschen auf der ganzen Welt, wie sie sich solidarisch zeigen, schon angesprochen. Und auch ganz praktisch packen sie ja an, helfen. Am Berliner Hauptbahnhof sind sie, die geflüchteten Menschen werden versorgt, Sachspenden eingesammelt. In Richtung Ukraine gefahren, private Konvois werden organisiert oder auch hier in Deutschland ganz schnell und unkompliziert Menschen bei sich zu Hause aufgenommen. Das finde ich unheimlich beeindruckend. Und trotzdem, in diesem Fall muss ich mal sagen, mir reicht das irgendwie nicht aus, um mich auch nur ansatzweise besser zu fühlen.
Nee, ich glaube, um besser fühlen kann es jetzt auch gerade gar nicht gehen, sondern um helfen, helfen, helfen an dieser Stelle. Ich kann nur unterstreichen, was Sie gesagt haben. Ich habe es ja eben auch gesagt, eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft. Für mich nochmal eine gute Gelegenheit, hier auch einmal darauf hinzuweisen. Diakonie, Katastrophenhilfe. Wenn Sie spenden wollen, wenn Sie einen Ort suchen, wo das Sinn macht, wo Sie die Unterstützung loswerden wollen, wenn Sie nicht genau wissen, wohin damit, die Diakonie, Katastrophenhilfe ist ein ganz verlässlicher Partner. Und die sind jetzt hoch engagiert dabei, zu gucken, dass die Menschen, die auf der Flucht sind, eine Unterkunft finden, dass sie auf dem Weg begleitet werden, dass sie rauskommen. Man muss sich ja klar machen, es sind vor allem Frauen und Kinder, die jetzt die Geflüchteten sind. Die Männer über 18 werden nicht aus dem Land gelassen. Und das heißt, es kommen ganz viele Frauen und Kinder, die werden von den Männern an die Grenze gebracht. Und dann ist dort der Abschied an der polnisch-ukrainischen Grenze und dann kommen die hierher. Und ich bin mir sicher, ganz viele haben diese ersten Bilder auch schon gesehen von den Kindern, die ankommen mit den großen Kinderaugen und die jetzt gucken müssen, wo sie sind und für die von einem Tag auf den anderen alles anders ist. Also ich kann nur dazu aufrufen, dass alle, die unterstützen können, jetzt in dieser Situation unterstützen. Da fühlt man sich auch nicht besser, aber mindestens wissen wir, dass wir tun, was zu tun ist.
Ich will doch mal so ein bisschen in eine andere Richtung fragen. Was halten Sie überhaupt von den ganzen Solidaritätsbekundungen? Also jetzt nicht die ganz praktische Hilfe, weder Geldspenden noch Sachspenden oder Anpacken vor Ort, sondern die Solidaritätsbekundung. Also Ukraine-Logos auf Facebook-Fotos habe ich zum Beispiel auch gemacht. Friedensdemos, bin auch dabei gewesen. Glocken läuten, die alle gemeinsam läuten. Sind die gut, sind die wichtig oder sind die eher überflüssig? Nach dem Motto oder der Erfahrung eben noch für die Pflegekräfte geklatscht und morgen schon wieder vergessen.
Also ich glaube, es tut uns und es tut vor allem den Menschen in der Ukraine gut, dass sie diese Solidarität spüren und womöglich auch sehen. Mhm. Dieses Farbenzeigen, das ist ja auch eine Form des Bekenntnisses, dass wir zu ihnen stehen. Das haben die Menschen in der Ukraine lange, lange vermisst. Mhm. Das haben die ja vorher auch beklagt und gesagt, wir fühlen uns hier wahnsinnig bedroht und ihr sagt immer nur, da wird schon nichts passieren, Russland wird nicht angreifen und na gut, wenn ihr so klagt, dann gibt's auch ein paar alte Helme. Und dass das jetzt so umgeschlagen ist und wir uns getäuscht haben, wirklich getäuscht haben in dem, was den russischen Präsidenten angeht und dass das eine ganz schlimme Täuschung war, der wir da erlegen sind und dass wir jetzt auch den Menschen in der Ukraine zeigen, auf vielfältige Weise, dass wir an ihrer Seite stehen mit unseren Gefühlen, mit unserem Denken, aber auch mit unserem Handeln. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Und Sie haben das jetzt angedeutet, das ist manchmal dann ganz viel und dann hat man das Gefühl, hoffentlich hält es durch. Also ja, wir werden einen langen Atem brauchen.
Das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass das ankommt bei den Menschen in der Ukraine und dass sie das sehr positiv wahrnehmen. Herr Bischof, also aus Chronistenpflicht möchte ich auch heute gerne abfragen, unter welchem Motto der heutige Sonntag steht, auch wenn ich hoffnungsvoll davon ausgehe, dass wir uns so oder so auch bei der Bibelstelle und der Predigt mit dem Bezug zum aktuellen Geschehen beschäftigen.
Ja, und auch heute ist der Sonntag, glaube ich, ganz passend. Wir haben den ersten Sonntag der Passionszeit. Der heißt Invocavit, also er ruft mich an, heißt das auf Deutsch, ist ja Latein, invocavit, er ruft mich an. Er hat mich angerufen, gemeint ist der Mensch Gott. Gott wird den Menschen erhören. Das ist das Versprechen dieses Sonntags. Auch im Leid wird Gott den Menschen erhören, wird ihn hören. Und Passionszeit heißt Leiden bedenken, Jesu Leiden bedenken und darin das Leid der Menschen und wie Gott nahe ist in all diesem Leiden. Das gehört alles zusammen. Und insofern gehört heute wirklich auch Weltwahrheit, religiöse Wahrheit und das Kirchenjahr zusammen.
Okay, kommen wir gemeinsam an diesem Sonntag. Das Lesen der Bibelstelle ist auch hier immer sowas wie eine Fokussierung, eine Konzentrationsübung. Jetzt gibt es diesen Text, auf den konzentrieren wir uns und lassen das Drumherum des Alltags zumindest erst einmal weg. Spotlight auf die Bibelstelle, bitte, Herr Bischof.
Ja, gerne. Zum ersten Sonntag der Passionszeit gehört eine der, wie ich finde, spannendsten Bibelstellen aus dem Evangelium, Matthäus-Evangelium. Jesus wird vom Satan versucht in der Wüste, also auf die Probe gestellt. Und wie geht das zu? Das ist also in manchem auch eine verrückte Geschichte, sage ich mal gleich vorweg. Ich lese. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er, also Jesus, aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und wieder führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
In dieser Bibelstelle, da kommt ja ein ganz markanter Satz vor, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ja. Das ist auch schon in den normalen Sprachgebrauch übergegangen, aber ja nur eines der Beispiele, wo es um die Versuchung geht oder die Antwort auf die Versuchung des Teufels, Satans.
Ich freue mich, dass Sie an der Stelle einhaken. Ich glaube auch, dass das die erste Stelle ist, wo wir heute einhaken. Also, jetzt gehen wir mal in diese Szene rein. Mhm. Es hungert Jesu, aber es hungert ihn ja sozusagen auch stellvertretend für alle. Also, wir haben Hunger auf der Welt. Wir haben Hunger jetzt gerade auch in der Ukraine nach all dem, was man zum Leben braucht. Wir haben Hunger und dann kommt der Satan und sagt, hier komm, ich biete dir einen Pakt an. Du bist doch Gottes Sohn und wenn du jetzt auf mich hörst, dann kannst du aus Steinen Brot machen. Und dann sitzen wir da und denken, jawohl, jetzt aus Steinen Brot machen, jetzt einen haben, jetzt dieser Versuchung erliegen, dass man wirklich helfen kann.
Das ist schon verlockend.
Das ist sehr verlockend und man kann fast fragen, ob der Gottessohn nicht in der Pflicht wäre, endlich aus Steinen Brot zu machen, damit alle satt werden, damit es genug Brot für alle gibt, aber nicht im Pakt mit dem Teufel. Nicht im Pakt mit dem, der einem das anbietet. Nicht im Pakt mit dem, der sagt, du musst dann aber nur auch mich anbeten am Ende. Dann können wir das ja auch zusammen machen. Nicht sozusagen, ich übersetze es jetzt mal auf eine ganz andere Ebene. Mhm. Nicht sagen, ach nee, also diese Sanktionen am Ende sorgen die ja auch dafür, dass es allen noch ein bisschen schlechter geht. Da wollen wir mal lieber, da schaffen wir mal lieber so ein bisschen Kompromisse an der Stelle. Dann werden auch ein paar mehr satt. Na, und da haben wir uns dann die Hände schmutzig gemacht und sind einen Pakt eingegangen, aber für Sattwerden reicht es. Und da sagt Jesus einen Satz, den man ja auch erstmal als zynisch empfinden kann. Er sagt im Angesicht des Hungers, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Na, da würde ich jetzt erstmal denken, also aber ohne Brot lebt er auch ziemlich schlecht.
Ja.
Also der Satz ist nicht zynisch gemeint, sondern der Satz meint das, was wir im Moment auch sehen. Und dann gehen die Menschen nackt. Also jetzt mal sozusagen mittellos, wie sie sind, aber im Geist der Gemeinschaft und gehen mittellos und im Grunde wehrlos vor diese Panzer und versuchen, die aufzuhalten. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt von dem Geist, der ihn dazu bringt, etwas zu tun, was weit über das eigene Menschsein hinausgeht. Und das sagt Jesus hier als Antwort. Und damit sagt er, das will ich nochmal deutlich sagen, damit sagt er nicht, aufs Brot kommt es nicht an. Aber ja, sind wir verpflichtet zu helfen und das Brot für alle zu bringen und Brot für die Welt und jetzt auch Brot für Kriegs- und Krisengebiete zu haben. Aber ja, aber nicht in der Versuchung, es aufs Brot zu reduzieren.
Hochaktuell. Und Sie haben das jetzt auf die Sanktionen bezogen an dieser Stelle. Das kann man vielleicht auch auf einen ehemaligen Bundeskanzler beziehen. Das kann man möglicherweise auch auf die Idee, den Plan, den Militärhaushalt enorm aufzustocken, beziehen. Ich denke, darüber werden wir auch in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahren noch sehr viel zu sprechen haben.
An der Versuchung sind viele, die andere vielleicht doch auch noch zwei Sätze zu dieser sehr berührenden Versuchung. Da steht er oben mit dem auf der Zinne des Tempels und sagt, schmeiß dich runter. Gott hat dir doch versprochen, er wird da sein, seine Engel und dich auf Händen tragen. Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich auf den Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stoßt. Ich sage ehrlich, das ist eine Stelle, die mich besonders berührt, weil es auch mein Taufspruch.
Aha.
Ja, also dieser Satz aus dem 91. Psalm von den Engeln, ganz, ganz beliebter Taufspruch, aber doch keine Lebensversicherung im Pakt mit dem Teufel, im Pakt mit dem Bösen. Noch nicht mal eine Lebensversicherung im Sinne von, ich zock mal mit meinem Leben, ja, dann achte ich halt nicht auf dieses und jenes. Wenn Gott's gut mit mir meint, wird er mir schon helfen. Ja, das tut er. Aber das ist nicht der Freifahrtschein, um ihn zu provozieren, zu locken, zu versuchen oder total acht- und arglos zu werden. Also, das ist für mich auch nochmal eine Botschaft mitten hinein in diese Aktualität. Mit Leben und Tod wird nicht gespielt.
Hier finde ich es sehr beruhigend, dass Jesus sehr klar antwortet. Das finde ich tut gut an dieser Geschichte. Ja. Und trotzdem merke ich, dass in unserem realen Leben die Verlockungen manchmal so attraktiv erscheinen, dass diese klaren Antworten viel, viel schwerer fallen.
Naja, ich finde auch, das zeigt die Geschichte auf eine faszinierende Weise. Der Satan, von dem hier die Rede ist, ist ja nicht irgendwie so ein Hinkefuß, der nach Schwefel stinkt, sondern ist Ankläger unseres eigenen inneren Widerstreits, bringt den nach vorne und ist im Übrigen extrem bibelfest. Bibelfester als der kennt sich gut aus. Das ist die Stimme in uns. Und die wirft die Bibelstellen hin und her. Und der wirft ordentlich durcheinander. Das ist im Übrigen auch die Übersetzung von Diabolos, also Teufel, was wir da mal sagen. Der Durcheinanderwerfer, der kann auch mit Bibelstellen rumwerfen. Und das können wir innerlich auch gut. Und dann wird es nämlich ganz schwer. Und deswegen ist es so gut, dass Jesus so klare Sätze sagt. Aber die anderen Sätze, die da gesagt werden, die sind auch alle in uns.
Herr Bischof, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, darauf zu achten, dass ich, wenn ich sage, aus Solidarität mit, dass ich dann nicht sage, aus Solidarität mit der Ukraine, sondern aus Solidarität mit den Menschen in und aus der Ukraine. Auch wenn es noch mehr wehtut, aber ich finde es wichtig, sich immer daran zu erinnern, es geht um ganz viele Hunderttausende einzelne Schicksale von konkreten Menschen, Kindern, Müttern, Vätern, Familien. Jede und jeder hat seine individuelle Geschichte. Wir kommen zur Fürbitte.
Und ich stimme Ihnen ganz zu, lieber Herr Wittke, am besten denkt man an alle, wenn man an einige ganz konkret denkt. Gott, wir bitten dich für das 12-jährige Mädchen aus der Ukraine, das mit seinen Geschwistern und seiner Mutter letzten Donnerstag in Berlin angekommen ist. Behüte es. Lass es nicht allein zwischen all den Ängsten und Fragen. Und Gott, ich bitte dich für die Familie, die in Kharkiv wohnt und nachts die Bomben in der Nähe einschlagen hört. Gott, trage durch die Nächte und lass deine Morgenröte aufgehen.
Amen. Wir haben vorhin schon mal über meine Idee des Einsatzes von Superhelden bei diesen kriegerischen Auseinandersetzungen gesprochen. Manche Superhelden, die können ja auch so ein Energiefeld um sich herum schaffen, wo nichts durchkommt. Also kein Schuss, kein Schwert, so einen Schutzpanzer um sich herum. Also Dr. Strange, der kann das. Ich habe das jetzt bei Ihnen noch nicht gesehen, dass solche Energieströme aus Ihren Händen kommen. Aber Sie, wie auch viele andere, wie eigentlich sogar jeder und jede von uns, haben eine andere Superkraft, ein Segen zu sein und einen Segen zu verteilen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Wir sind jetzt ja schon angekommen, Herr Bischof, in der Passionszeit. Irgendwie passt diese Zeit ja auch zu der aktuellen Situation. Aber ganz ehrlich, ich frage Sie nicht, worauf Sie in den nächsten 7 Wochen verzichten wollen. Also zumindest jetzt noch nicht, vielleicht irgendwann später. Aber im Moment ist mir das völlig egal. Machen Sie, was Sie wollen. Ist es okay?
Das ist absolut okay. Ich verrate Ihnen auch, dieses Jahr ist nicht mit.
Naja, wie gesagt, Sie wissen, wir müssen gar nicht
darüber sprechen. Diesmal ist 7 Wochen beten und sich einsetzen für die Menschen, denen es im Moment so schlimm geht.
7 Wochen dranbleiben.
7 Wochen dranbleiben.
Mindestens.
Das ist genau richtig. Und dabei auch das eigene Leben nicht vergessen.
So machen wir das. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Also Ihnen, Herr Bischof, und auch Ihnen einen schönen, einen guten, einen friedvollen Sonntag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Ihnen, lieber Herr Wittke, und Ihnen einen gesegneten Sonntag.